ist bei der WM-Vergabe alles mit richtigen Dingen zugegangen?
Dass ich als deutsche Sportlerin vor ein deutsches Gericht kam.
Ich wollte nur fragen, wie viele Fehlentscheidungen eigentlich erlaubt sind, weil wenn es 15 sind, hast du noch eine frei.
Da muss man aufpassen mit dem, was man sagt, was man schreibt und wie man das rüberkommt.
Vor 3 Tagen zu Katar und dann ist das Interview beendet.
Ich möchte vielleicht in diesem Zusammenhang mal daran erinnern, an Artikel 1 des Grundgesetzes. Die Würde des Menschen ist unantastbar.
Der Sportrechts-Podcast Liebling Bossmann wird Ihnen präsentiert von Borberg, juristische Fachmedien, digital und print.
Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zur 56. Folge von Liebling Bossmann, dem Sportrechts-Podcast. Heute endlich mal wieder im Interviewformat. Ich darf Herrn Professor Lars Dittrich begrüßen bei mir. Wir sitzen hier in Mannheim im Garten und sprechen heute über das Werk von Herrn Professor Dittrich mit dem Titel
Sportlicher Wettbewerb der Fußball-Bundesliga und der NDE im Vergleich.
Hallo Herr Professor Dittrich, ich darf Sie bitten, sich kurz vorzustellen.
Gerne. Mein Name ist Lars Dittrich. Ich habe eine Professur für Staat und Verfassung an der Hessischen Hochschule für Öffentliches Management und Sicherheit, kurz HÖMS, in Wiesbaden. Bin dementsprechend im öffentlichen Recht unterwegs und daneben auch im Sportrecht, was dieses Werk erklärt. Ich war in meiner juristischen Ausbildung unter anderem Rechtsreferendar bei der DFL und da sind die ein oder anderen Fragen aufgekommen, die mich dann inspiriert haben, auch ein paar Sachen zu schreiben. Ich habe geschrieben zu Meinungskundgaben im Stadion, also klassisches irgendwie Thema. Habe geschrieben jetzt zum Wettbewerbsvergleich NBA und Bundesliga. Habe mir anlässlich des Falles Kukurea vertiefte Gedanken über das Handspiel gemacht im Sport. Also bin da in diversen Zusammenhängen unterwegs.
Ja, da haben wir 24 auch eine Folge drüber gemacht, über dieses Handspiel.
Ja, ich habe den konkreten Fall zum Anlass genommen, mal die Handspielregel anzugucken und ist in der Sport erschienen, der Aufsatz, da mal nachgewiesen, dass die Handspielregel über die letzten 10 Jahre, ich glaube 8 Mal geändert worden ist. Und die These des Beitrags war dann, dass wir mit einer reinen Anpassung der Regeln nichts erreichen werden, weil das versuchen wir jetzt schon seit 10 Jahren, das klappt nicht, sondern dass man vielleicht sich andere Sachen überlegen muss, als am Wortlaut der Handspielregel rumzudoktern. Und die These war damals, was man im VAR machen kann, ob die KI zum Einsatz kommen sollte, so Sachen, Thesen habe ich da verfolgt.
Mhm. Und dass man sozusagen jedes Handspiel ahndet, also sobald der Ball an die Hand kommt, war das aber keine These von dir.
Das war keine These. Die Frage war eher, wenn und weil die Handspielregel, ich glaube, das können wir beide sagen, die strittigste Regel ist, die es so gibt im Fußball, wäre die Frage, ob man nicht zusieht, wie man da hinkommt, dass die Regel so selten wie möglich zur Anwendung kommt, sprich, ob man nicht die Umstände klärt, ob man nicht sagt, okay, im Beispiel Kukurea wäre halt auch die Frage gewesen, wenn es ein Handspiel ist, abseits Füllkrug oder nicht und so weiter, dass man die Umstände so weit wie möglich klärt, um halt wirklich nur zur Entscheidung Hand oder nicht Hand kommen zu müssen, wenn es unbedingt sein muss, wenn nicht aus sonstigen Gründen die Regel vielleicht gar nicht zur Anwendung kommt, etwa weil der fragliche Spieler im Abseits stand, weil aus sonstigen Situationen das
gar
nicht
funktioniert. Wäre auf jeden Fall klarer. Okay, vielen Dank. Dann würde ich vorschlagen, wir steigen mal in das Buch ein. Und da wäre meine Frage, was war eigentlich der Auslöser dafür, dass du das Buch geschrieben hast? Gab es irgendwie ein Ereignis oder da auch eine Beobachtung, wo du dachtest, okay, irgendwas läuft grundsätzlich schief, dass ich das mir mal genauer anschauen muss?
Tatsächlich ist es so, dass ich nicht Politiker bin, also keine Agenda habe und die Betrachtung war gar nicht, dass irgendwas schiefgelaufen wäre, sondern eher eine Form von intellektueller Neugier. Ich habe mich wie viele Sportfans nicht nur für Fußball interessiert, sondern auch für anderen Sport und kam irgendwie ein Stück weit auch zur NBA und habe irgendwann festgestellt, das ist ja ein anderer Sport und war dann auf einer Fortbildung, wo ich einen sehr erhellenden Vortrag gehört habe mit der These, das ist nicht nur eine andere Sportart, sondern es ist eine ganz andere Art, über Sport nachzudenken, ist ein ganz anderes Sportsystem. Und den Gedanken habe ich aufgegriffen und in dem Buch vertieft untersucht.
Okay, sag nochmal unseren Hörerinnen und Hörern, was genau Inhalt des Buches ist.
Das Buch geht der Frage nach, wie eigentlich die Bundesliga und die National Basketball Association, also die NBA, wie beide Ligen Sport organisieren. Und der Anlass ist, wenn wir so wollen, dass wir in einer historisch einmaligen Situation leben. Also in deiner und ich glaube auch meiner Jugend gab es getrennte Welten. Es war relativ schwer, anderen Sportarten, anderen Ligen zu folgen. Heute aber, würde ich behaupten, hat jeder Sportfan die Wahl, diversen Sportarten, diversen Sportligen zu folgen. Das Ganze übers Internet weitgehend live zu relativ geringen Kosten. Und das führt natürlich dazu, dass nicht nur Sportarten im Wettbewerb stehen, sondern auch verschiedene Sportsysteme. Also die Frage, wie organisiere ich Sport so, dass er möglichst spannend ist für die Zuschauer, ist, glaube ich, virulenter als je, weil der Wettbewerb insofern zwischen den Sportorganisationsformen drängender ist als je.
Und okay, dass du dich jetzt für die Bundesliga entschieden hast, ist naheliegend, aber warum dann ausgerechnet für die NBA? Was macht Bundesliga und NBA zu den idealen Antagonisten in dem Sinne?
Na, zum einen sind sie unterschiedlich, zum anderen sind sie auch, haben sie ein paar Gemeinsamkeiten. Ich will versuchen, es zu erklären. Die NBA ist eine amerikanische Major League. Das heißt, die Amerikaner organisieren, wenn wir das so idealtypisch als amerikanisches Sportsystem sehen wollen, ihre Major Leagues nach bestimmten Parametern. Das tun sie aber auch im Baseball und auch im Football.
Wir sehen es ja als eine Art Weltmeisterschaft.
Ja, World Champion zu dir, ne? Genau. Die NBA passt insofern da rein, weil sie aus dem stammt. Gleichzeitig ist Basketball ein Spiel, was einigermaßen vergleichbar ist mit Fußball, weil nicht wie beim Football die Spieler während eines oder nach einem Spiel zu durchgewechselt werden, weil es auf Tor- oder Korberfolge ankommt und weil beide Ligen, wenn man genau hinguckt, auch ein bisschen aufeinander bezogen sind. Also ein Beispiel gesprochen, LeBron James weiß, wer Kylian Mbappé ist und andersrum. Bei Aaron Judge wäre ich mir nicht so sicher, ob Mbappé weiß, wer das ist und andersrum.
Es fing ja mehr oder weniger eigentlich mit Paris an, ne? Mit Air Jordan schon diese Kooperation.
Wahrscheinlich, und es ist heute noch so, also es kommt häufiger mal vor, dass irgendwelche Mats Hummels zum Beispiel ist häufiger auf Basketballspielen anzutreffen, ja, und auch die Basketballer auf ihren Accounts zeigen, dass sie sich mit Messi solidarisieren oder dass sie Ronaldo toll finden.
Ja, es gibt Nowitzki, Kroos kennen sich, glaube ich, auch gut.
Genau, gibt diverse Bezüge zueinander. Mhm. Das legt einen Vergleich näher, als es auf den ersten Blick scheint.
Mhm. Und wenn jetzt mal einen Satz, den Hauptunterschied in struktureller Hinsicht darlegen müsstest, was würdest du dann sagen in einem Satz? Hauptunterschied?
Na, der Hauptunterschied aus meiner Sicht ist, dass die NBA eine ganz singuläre Liga ist. Nur NBA und nichts außenrum. Während der Fußball, gerade der europäische Fußball, natürlich eingebunden ist in Ligensysteme, in eine Vereinsverbandsstruktur auf nationaler Ebene und dann auch noch europäisch, sogar international.
Ja.
Das ist, glaube ich, der erste große strukturelle Unterschied. Und der zweite Unterschied ist ein Unterschied im Verständnis. Ich würde sagen, dass nach amerikanischer Sichtweise sind das tatsächlich Unternehmer in kurzen Hosen, also in Sporthosen. Die Profisportler während...
Jeder Einzelne. Oder nur die Stars.
Ja, wahrscheinlich jeder Einzelne. Während wir nach gemeinem europäischem Verständnis vielleicht immer noch von Sportlern mit Arbeitsverträgen ausgehen. Ja, das ist ein anderer Blick, anderer Blick auf
die Sache. Ja. Okay. Bevor wir jetzt zu den Fragen kommen, fairer Wettbewerb, Competitive Balance, würde ich gerne nochmal von dir hören, wie eigentlich die NBA aufgebaut ist. Also erklär mal kurz dieses Franchise-System und wer eigentlich mit wem die Verträge hat und wie dann so eine Saison abläuft.
Okay. Vielleicht fangen wir beim Fußball an. Beim Fußball spielen 18 Mannschaften gegeneinander und die haben an und für sich nichts miteinander zu tun, außer dass sie in einer der Bundesliga zusammen geschlossen sind. Und in der NBA ist es so, dass die Liga eine einheitliche Entität ist, die Franchisen, also Lizenzen vergibt, darin mitzuspielen. Das heißt, jedes Team ist Franchise-Nehmer der Gesamtliga und die Gesamtliga ist, wenn du so willst, das Gesamtunternehmen, dass diese Lizenzen vergibt und gegeneinander spielen. Das ist anders als in Deutschland. Nicht alle Teams gleich häufig, sondern aufgrund der geografischen Besonderheiten spielt halt der östliche Landesteil, die Ostküste, gegen die Westküste unterschiedlich oft. Das heißt, es gibt zwei Conferences, die Eastern Conference und die Western Conference. Jede dieser beiden Conferences ermittelt ihre stärkste Mannschaft, die dann gegen die andere Conference den Gesamtchampion
spielt. Und die Saison geht von bis?
Die Saison geht von bis, ich glaube, sie beginnen jetzt im November und geht dann bis Frühjahr, bis April, vielleicht bis Mai. Und wichtig noch, das ist ein großer Unterschied, in der Bundesliga ist ja das Ligensystem eine Liga vom ersten Spieltag bis zum 34. Spieltag und wenn es vorbei ist, haben wir einen Meister. Die NBA kennt einen Unterschied zwischen der regulären Saison, da wird ausgemittelt unter allen Teams, die teilnehmen, wer darf eigentlich am Ende überhaupt um die Meisterschaft spielen, wer darf also in K.O.-Duellen, in sogenannten Playoffs, den Meister ausspielen. Mhm. Das heißt, erste Saisonphase, jede der beiden Conference ermittelt die 8 Teams, die vergleichbar in der WM-Gruppenphase dann in die K.O.-Runden einziehen und in den K.O.-Runden wird dann in der Eastern Conference das beste Team und in der Western Conference das beste Team gesucht und die beiden ermitteln den Landesmeister aktuell zur großen Freude. Viele Amerikaner, die New York Knicks, ja.
Okay, und die Spielerverträge bestehen mit den Teams, mit den Franchises oder mit der Liga?
Die Spielerverträge bestehen mit den Franchises. Das Besondere ist mal aus Juristensicht, in der Bundesliga werden ja, ein Spieler wird ein Vertrag aufgelöst. Wenn ich einen Spieler transferiere, dann endet sein Vertrag mit Team A. Wir transferieren, er schließt einen neuen Vertrag mit Team B. Die NBA hat eine grundlegend andere Struktur. Da werden Verträge, wenn wir so machen, werden Verträge transferiert, nicht Spieler, was diverse Implikationen hat.
Wenn wir dabei sind, auch weil das ein Teil deiner Arbeit ist, dieses Draft-System, was ja auch ein wesentlicher Unterschied ist, kannst du das nochmal erläutern, wie das, damit wir das jetzt am Anfang erläutern und erklären, damit wir, wenn wir drüber reden, dann jeder weiß, was gemeint ist.
Ja. Vielleicht fangen wir wieder mit dem an, was ja die Hörer wahrscheinlich am besten kennen, die Fußball-Bundesliga. Da hat jeder Club verpflichtend Nachwuchsstruktur, in der er versucht, so viele und so gute Nachwuchsspieler wie möglich auszubilden, die dann für ihn im Profibereich aktiv sind. Und ich habe vorhin schon bei der Einstiegsfrage gesagt, dass die NBA singulär steht. Das heißt, es gibt kein Nachwuchssystem, sondern die Ausbildung der Nachwuchssportler, und da sehen wir schon, das ist eine Ausbildung, ist College-Sache, also liegt am staatlichen Schul- und Universitätssystem.
Wobei man da ja auch schon sagen könnte, College Basketball ist schon Profisport, ne?
Touché. Ja, ist es, hat aber mit dem, also ich kann in Kalifornien aufs College gehen und trotzdem in New York anfangen, Basketball zu spielen. Ja, aber ja, bin völlig bei dir.
Ja, und vor allem ist es ja auch ein wesentlicher Unterschied. Das arbeitest du auch super gut in deinem Buch raus, dass es diese Einbindung in diese Vereinsstrukturen ja gibt, in Deutschland vor allen Dingen. Und das gibt's ja da gar nicht. Also es gibt ja nur dieses College-System, sozusagen, woraus der Nachwuchs rekrutiert wird.
Genau. Und jetzt ist die Frage für die Hörer, ja, wie wird's denn rekrutiert? Tatsächlich staffelt die NBA die Teams nach dem Misserfolg des Vorjahres. Das heißt, wer vorher am schlechtesten abgeschnitten hat, der wird dann, gibt's eine Lottery, heißt das, also hat die höchsten Chancen, den besten Spieler des nächsten Jahrganges auszusuchen. Das heißt, ein großes Event in den USA immer, der Draft, da kommen alle Teams zusammen und vielleicht hat der ein oder andere die Bilder von jungen Männern mit Mützen vor Augen, wo dann die schlechtesten Teams des Vorjahres sich die aus ihrer Sicht besten Nachwuchsspieler sichern, um dann in Zukunft Wettbewerb weiter vorne mit dabei zu sein.
Ja, was halt ziemlich cool ist, ne? Für die Ausgeglichenheit einer Liga ist es natürlich super cool.
Hat Vorteile, hat Nachteile. Also wenn es um sowas wie lokale Identifikation geht, im Beispiel gesprochen, ein Thomas Müller wäre, wenn man ihn hätte draften können, vielleicht von Bochum gedraftet werden.
Ja gut, dass man sich das in Deutschland und Europa nicht vorstellen kann, dass so Spieler ohne ihren oder gegen ihren Willen irgendwo hin müssen, das ist ja.
Ja, aber also Thema des Buchs ist ja die Wettbewerbsgleichheit und da ist der Draft ein ganz, ganz maßgeblich.
Absolut, und da sind wir jetzt in Medias Res. Du sprichst von fairem Wettbewerb. Was ist für dich jetzt im Profisport eigentlich der entscheidende Maßstab? Sind es gleiche Startbedingungen oder gleiche Regeln oder gleiche Siegchancen? Was ist es?
Was ich für einen Juristen sagen, kommt drauf an. Tatsächlich ist ja Wettbewerbsgleichheit nichts, was da ist oder nicht da ist, sondern gibt es graduelle Unterschiede, wie stark wie stark Wettbewerbsgleichheit gegeben ist und wie stark Wettbewerbsgleichheit gegeben ist. Und ich würde sagen, sie ist umso stärker gegeben, je eher die Teilnehmer im Wettbewerb ähnliche Chancen haben, dabei einen Erfolg zu erzielen. So, jetzt ist die Frage, was ist Erfolg? Man kann Wettbewerbsgleichheit messen am Ausgang einer Saison, man kann es am Mittel über mehrere Saisons messen, man kann es am Ausgang des Einzelspiels messen. Würde ich mich ungern festlegen auf dem Maßstab. Was aber doch offensichtlich ist, in meinem Buch zeige ich mal auf, wer in den letzten 10 Jahren in den europäischen Top-Ligen Landesmeister geworden ist. Und regelmäßig sind das nicht so ganz viele Clubs, die das geschafft haben, während in den US Major Leagues dann doch die Teams, die also den größtmöglichen Erfolg errungen haben, deutlich zahlreicher sind, was dafür spricht, dass da einige Sachen anders laufen und jedenfalls auf die Profis sagen Championship Uncertainty, also die Unsicherheit, wer am Ende den Wettbewerb gewinnt, die ist größer.
Jeder Fan wünscht sich, dass auch mal wieder jemand anders Meister wird als die Bayern. Das hat man sich vor ein paar Jahren nicht vorstellen können, dass es ausgerechnet Leverkusen schafft. Aber Bayern, die Dominanz des FC Bayern ist dann kein Beleg für außergewöhnlich gute Arbeit oder sportliche Leistung oder auch. Es ist eher ein strukturelles Problem, was dahinter liegt. Oder wie würdest du das einordnen?
Also erstmal würde ich nicht vom Problem sprechen, sondern was schon ein Unterschied ist, wir haben ja eingangs dank deiner Nachfrage das Wettbewerbssystem der NBA erläutert und da fällt schon auf, weil die NBA singulär steht, kann auch keiner absteigen. Das heißt, ein ganz maßgeblicher Spannungsmoment im europäischen Sport oder jedenfalls in der untersuchten Bundesliga fällt weg. Ja? Also die Frage, wer steigt eigentlich ab, wer hält die Klasse, bewegt spätestens ab Februar, würde ich sagen, nicht wenige Clubs in Deutschland und damit auch nicht wenige Fans.
Ja, aber ich glaube, es ist keine gewagte These, wenn ich sage, dieses Spannungsmoment hält die Bundesliga am Leben eigentlich noch mehr oder weniger.
Zusätzlich mit der Frage, wer spielt international, ne?
Genau, wer qualifiziert sich.
Genau. Ja, aber ja, das sind Spannungsmomente, die NBA nicht kennt, ne? Muss man sagen. Ja. Zurück zu deiner Frage. Ich glaube schon, dass der FC Bayern die Möglichkeiten, die ihm das System bietet, am besten ausnutzt. Ja, und dementsprechend, dass die Bundesliga vielleicht nicht ganz so gut darin ist, eine wirtschaftliche Stärke oder die Auswirkungen von wirtschaftlicher Stärke auf den sportlichen Erfolg zu regulieren, das glaube ich schon. Mhm. Das heißt aber nicht, dass das ein Selbstläufer ist. Wer mir das nicht glaubt, möge mal in Wolfsburg anrufen. Die haben letztes Jahr gesehen, dass das auch böse andersrum gehen kann, wenn man sich nur auf wirtschaftliche...
Guter Punkt. Nur beim FC Bayern... Diese unterschiedliche Finanzkraft führt natürlich dazu, dass sich der FC Bayern viele Fehler erlauben kann, ohne dass es auffällt.
Ob jetzt viele, jedenfalls glaube ich mehr als andere.
Ja, genau.
So ist der Sport aber aktuell auch nicht
absolut.
Plus, wir sind da in Deutschland auch bei weitem nicht allein. Wenn wir uns umgucken, international, was in Spanien passiert, was in Frankreich passiert, sind die Strukturen und daraus auch die Ergebnisse, die sich ergeben, ähnlich europaweit.
Mhm. Wir haben die Frage schon angerissen. Ich würde es trotzdem noch von dir gern hören. Wer produziert jetzt eigentlich den spannenderen Wettbewerb? NBA oder die Bundesliga?
Naja, wenn wir nur die Frage betrachten, wer Meister wird, dann ist die Antwort
klar.
Klammer auf. Die NBA hat natürlich den zusätzlichen Spannungsmoment, dass sie Finalspiele haben. Ne? Echte Finalspiele, die haben wir ja in einem Ligensystem nicht. Weil bei uns nach 34 Spieltagen der die meisten Punkte hat, ermittelt wird, wer Sieger ist. Und selbst in der NBA, selbst wenn es von vornherein klar scheint, wer Sieger ist, gibt es echte Finalspiele. Wenn ich dich jetzt fragen würde, welche letzten Spieltage erinnerst du dich? Mach ich direkt mal. Welche letzten Spieltage erinnerst du dich?
2001.
So.
Unterhaching.
Und wahrscheinlich die 4-Minuten-Meisterschaft Schalke, oder?
Ja, absolut. Und weil es Union betraf, vor zwei Jahren, letzter Spieltag gegen Freiburg, wo es dann in der Nachspielzeit den Elfmeter für Union noch gab, Pfostennachschuss rein, gerettet. Ja.
So, ja. Und da sieht man halt, dass natürlich ein Finale, also ein Spiel oder wenige Spiele, die final über die Meisterschaft entscheiden, natürlich dramaturgischen Vorteil sind, aber... Und das ist der Punkt, die Bundesliga, und das macht ihren Reiz und ihre Stärke aus, bietet halt mehr als diesen Einspannungsmoment. Und das ist das Problem wiederum der NBA, dass die halt nur auf die Meisterschaft fixiert sind, während die Bundesliga dadurch spannend gehalten wird, dass sich bis nahezu zum letzten Spieltag in aller Regel für alle beteiligten Clubs viel tun kann.
Was geht.
Frage Abstieg, nicht Abstieg, Champions League, nicht Champions League, europäische Plätze oder nicht.
Weißt du zufällig aktuell, es war ja auch mal in der Diskussion, ob Playoff Spiele nicht auch für die Bundesliga die mögliche Zukunft sein könnten. Wird es noch diskutiert aktuell?
Nach meiner Erfahrung kommt das in Wellen. Ja? Mhm. Aktuell ist es eher ein Tal, was nicht heißt, dass wenn die Dominanz einzelner Clubs sich fortsetzt, dass es nicht wieder kommt. Aber ich habe aktuell nichts gefunden.
Weil ich glaube, das wird für die Frauen-Bundesliga diskutiert jetzt, weil die das ja selbst in die Hand nehmen wollen, die Clubs.
Ja. Und was in Europa gibt es, also wir denken immer, die Bundesliga, so machen es alle, aber so ist es bei mir nicht. Ne? Es gibt Club, gibt einzelne Wettbewerbe in Belgien, in Österreich, die ihre Liga ganz anders organisieren.
England auf den Abstieg auch nochmal extra.
Genau. Ja. Ne? Also die Welt des Sports ist bunt.
Ja.
Nicht nur bei den Trikots.
Viele Fans genießen natürlich diese Tradition im europäischen Fußball. Wie ist denn das aus dieser US-Sicht, wo es diese Durchlässigkeit nicht gibt? Wie kommen andere Teams eigentlich in die Liga rein? Oder ist es für immer gleich? Also wie so ein Slot in dem System, wann wird der mal frei?
De facto ist es so, dass sie als Owner einer Franchise das Recht haben, teilzunehmen. Und dann haben sie natürlich schon den Wunsch, ihre Einnahmen zu maximieren. Ein Beispiel gesprochen, ich glaube, der letztjährige Meister aus Oklahoma, das war ein ursprünglich Team aus Seattle.
Okay, also Relocation.
Relocation, so, und das ist der Weg in die Liga rein.
Aber grundsätzlich ist es so, dass es gar keine Änderung gibt. Das ist immer dieselben, wie viele Teams?
30, meine ich.
30 Teams sind.
Ja. Boah. Also 30 Lizenzen, es sei denn, na gut, es läge an der Liga zu sagen, wir wollen mehr. Ihr könnt natürlich sagen, wir weiten es aus, wir machen 32, 40, was auch immer.
Mm, mm. Gibt es Elemente aus dem europäischen Fußball, die der NBA gut tun würden? Also jetzt abgesehen von diesem Auf- und Abstieg, von dieser grundsätzlichen Offenheit, gibt es weitere Elemente?
Naja, ich glaube, die NBA würde es nicht als Vorteil sehen, wenn man absteigen kann. Das ist natürlich aus unternehmerischer Sicht der Worst Case, ja, eine deutlich ertragsschwächere Liga abzusteigen. Tatsächlich ist ganz spannend, dass die NBA angefangen hat, wenn man so will, europäische Elemente zu übernehmen. Die haben nämlich genau das Problem, dass sie eine sehr, sehr lange reguläre Saison haben, wo es nicht wenigen Zuschauern auch langweilig wird, weil es nur darum geht, über 82 Spiele, wer nimmt jetzt welche Setzposition in der ein. Dementsprechend hat man den NBA Cup eingeführt, wo man mitten in der Saison eine Art Pokalwettbewerb einführt, eine Art Liga Cup, wie es ihn in England gibt, um für ein bisschen Spannungsmoment zu sorgen. So. Und das wäre eine, also das Erste, was schon passiert ist. Und andere Sachen, die schon auffallen, sind auch, dass beispielsweise in der Bundesliga nach meiner Auffassung stärker auf Wettbewerbsmanipulation in Form von Doping und Ähnlichem reagiert wird, dass wir da, glaube ich, etwas schärfere Mechanismen haben, als ich sie für die NBA gefunden habe.
Ja, das hat mich übrigens gewundert, dass du diese Themen Manipulation und Doping in deine Arbeit mit reingenommen hast, weil ich habe das nie mit Competitive Balance in Verbindung gebracht, sondern mehr mit, ja, Integrität oder sauberer Sport.
Verstehe ich, wobei ich schon die These weiterhin vertreten würde, dass es natürlich, wenn wir sagen, es sollen einigermaßen fairen
Sport. Hängt miteinander zusammen natürlich.
Ja, und dann geht es vielleicht dann irgendwann auch darum, wer das beste Labor hat. Und das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja die besten Sportler sehen und nicht die besten Laborergebnisse.
Absolut, absolut. Ja. Jetzt bei der WM gerade wurde viel über Hydration Breaks und auch wieder VAR diskutiert. Fördern solche Änderungen die Qualität und die Fairness des Spiels, des Sports? Oder droht auch der Fußball dadurch so ein bisschen zu viel zum TV-Produkt zu werden? Es ist da deine persönliche Meinung.
Also das Erste, was ich spannend fand, war bei den Hydration Breaks, dass am Anfang da dachten alle, okay, das ist ja ein großer Einfluss, den der Trainer dann nehmen kann. Ne?
Yeah.
Wenn wir ans erste deutsche Gruppenspiel denken, ging das ja maßgeblich nach dieser ersten Tippkurve in die richtige Richtung. Und dann hat mich gleichzeitig gewundert, dass England gegen Argentinien spielt und die Engländer retten sich mit diesem 1-0 in diese Trinkpause. Und jetzt dachte ich, okay, jetzt wird's spannend, was passiert. Und das Spiel läuft danach tatsächlich fast ohne Änderung weiter. Das hat mich gewundert. Insofern bin ich Traditionalist und würde sagen, das schadet dem Fußball eher, dass es ihn nutzt. Was den VAR angeht, bin ich ein bisschen bei Markus Merk, der mal gesagt hat, wir leben im 21. Jahrhundert, wahrscheinlich können wir das nicht ganz zurückdrehen, wobei die NBA, so ehrlich müssen wir sein, da deutlich weiter ist, weil sie viel weitergehende mögliche Regelverstöße überprüfen lässt, weil es Challenges gibt, also das Recht der Trainer und Verantwortlichen sagen zu können, okay, die Referees wollen das nicht überprüft sehen, aber ich will es überprüft sehen. Das ist sicher was man auch im Fußball andenken kann.
Ich finde es eine viel natürlichere Herangehensweise grundsätzlich. Also bin ich viel sympathischer, weil das jetzige VAR-System verlagert doch nur die Diskussion nach hinten und gewonnen ist damit eigentlich nicht viel. Okay, man sagt immer, es wird irgendwie insgesamt gerechter, aber was nutzt es denn, wenn man irgendwie so grundsätzliche Entscheidungen richtig macht, aber in den wichtigen Entscheidungen, wo die Emotionen dabei sind, die man trotzdem noch im Graubereich entscheiden muss, weil der Fußball vieles im Graubereich eben hat.
Bin ich bei dir. Dazu kommt halt auch, dass vielleicht sich, also ein Sport wie die NBA, wo es viel mehr Unterbrechungen gibt und wo das Spiel im Wesentlichen entweder unter dem einen oder dem anderen Korb stattfindet, sich vielleicht auch besser für ein VR eignet als die Bundesliga, weil sowas wie eine Trainer-Challenge könnte man auch taktisch einsetzen. Ne?
Ja.
Also wenn der Konter läuft, kann man...
Okay, das muss natürlich irgendwie verhindert werden.
Und sagen so, ich würde gerne nochmal so. Ja, aber da ist Raum für Verbesserung, kein Zweifel. Wobei ich da dafür plädieren würde, dass wir uns auch ein bisschen Zeit geben. Das ist eine relativ neue Technik.
Boah, aber ich glaube, zieht Jahre mittlerweile.
Ja, die Amerikaner machen das seit 25.
Okay.
Das ist noch nicht alles geklärt.
Good point.
Also ich weiß, dass Fußball in Deutschland wichtig ist und ich bin der festen Überzeugung, dass er viel Kraft hat und gleichzeitig hilft vielleicht auch da, wenn wir den Verantwortlichen ein bisschen Zeit einräumen, das zu optimieren.
Ja. Aber trotzdem nochmal hier VR und TV-Produkt. Also es ist ja auch zu Recht kritisiert worden, dass die Zuschauer im Stadion allein gelassen werden. Es wurde jetzt letzte Saison schon besser, weil man es, oder auch jetzt während der WM besser, weil man es jetzt auch im Stadion erklärt. Hast du da noch einen Vorschlag, wie man es noch besser machen könnte? Oder würdest du auch sagen, dass diese Erweiterung jetzt auf gelb-rote Karten richtig sind? Also man hat ja auch in dem Spiel Schweiz gemerkt, dass es da auch in eine falsche Richtung gehen kann. Aber ich glaube, das ist eigentlich eine gute Regel, weil man ja eigentlich die gleiche Anwendung möchte.
Ja.
Und es da natürlich zwingend ist, dass man auch in dem Bereich eingreifen darf. Dann
würde ich genauso sehen, zumal das Spiel der Schweizer gezeigt hat, was das für Auswirkungen haben kann. Ne? Also eine mehr oder weniger unnötige Schwalbe an der Mittellinie kippt nach Ansicht vieler Betrachter das Spiel zu Ungunsten der Schweizer. Ja? Und das wäre ohne diese Technik nicht...
Es war so brutal.
Ja.
Es war so brutal. Und for the record, also ich bin für Abschaffung des VR. Komplette Abschaffung nach wie vor. Und da stehe ich dazu mit allen Nachteilen, die das mit sich bringen würde.
Ich erzähle das so eine Anekdote und das vielleicht zeigt aber auch, dass Evolution passiert. Ich war bei der Fußball-EM, bei der letzten, Deutschland gegen Dänemark, meine ich, und Deutschland schießt ein Tor aus der zweiten Reihe, ein Fernschuss, und wird das Tor aberkannt. Das ganze Stadion fragt sich, was ist eigentlich gerade los? Ja, von so her ist zumindest diese Evolution, die wir gemacht haben, dass es jetzt im Stadion mehr erklärt wird, ist, glaube ich, ein großer Fortschritt, weil das schon auch viel Stimmung tötet, so ehrlich.
Absolut. Und ja, auch, ja, es ist ja... Es hält ja die Emotionen an irgendwie.
Ja, kurz.
Oder länger.
Ja.
Das ist ja brutal.
Und da sind wir wieder in so einem Basketballspiel, das geht irgendwas 120 zu 114 aus oder so. Da gibt es regelmäßig Korberfolge, Blocks, was auch immer. Im Fußball hast du halt...
Das ist entscheidend.
Im Durchschnitt 2, irgendwas, sagen wir 3 Tore pro Spiel. Das heißt, diese Höhepunkte sind rar gesät. Und die zu unterbrechen und dazu voll zu nehmen, ist ganz klar der große Kritikprogramm am VR. Ja,
absolut. Kommen wir zum Thema Salary Caps. Die Salary Caps gelten für viele als Königsweg für mehr Chancengleichheit, wird immer wieder diskutiert, gibt es immer wieder juristische Publikationen dazu. Wie sieht's da aus? Was ist da deine Sicht auf die Dinge? Wird seine Wirkung überschätzt oder kann er wirklich das Allheilmittel sein?
Naja, die Frage impliziert ja schon, das Allheilmittel ist ja sicherlich. Ich versuche in dem Buch rauszuarbeiten, dass der Salary Cap halt eine Maßnahme von vielen ist, der in der NBA insoweit für größere Wettbewerbsgleichheit sorgt. Meine persönliche Meinung ist, weil die Bundesliga in ein europäisches System eingebunden ist.
Ganz kurz, ich glaube, wir haben das noch nicht erklärt. Was ist eigentlich Salary Cap? Kannst du das nochmal erklären?
Klar. Salary Cap ist ein Deckel, ja, wörtlich ein Gehaltsdeckel, der gerade im US-amerikanischen Sport angewandt wird, um die Mittel zu deckeln, die eine Franchise, ein Club aufwenden kann für Investitionen in seinen Spielerkader. Es gibt verschiedene Strukturen. Die eine ist, man sagt, okay, ihr dürft für den Gesamtkader eine Summe X ausgeben. Die nächste ist, Einzelverträge werden gecapped. Und je nachdem kann man diesen Deckel auch hart oder weich ausgestalten. Also man sagt, es gibt überhaupt keine Ausnahme, ist ein harter Deckel oder der Deckel gilt, aber ihr habt einzelne Ausnahmen, die ihr machen könnt.
Mhm. Und wie ist es in der NBA? Gibt es da einen harter? Und da ist wahrscheinlich in der NBL sind wahrscheinlich die Umsätze nicht mit so einer Riesenschere verbunden wie in der Bundesliga.
Nein. Und der Cap hängt nicht am Umsatz der Einzelfranchise. Das heißt, eine eher umsatzstarke Franchise aus einer Großstadt, nehmen wir die New York Knicks, unterliegt demselben Salary Cap wie eine vielleicht eher umsatzschwächere
Also das nennt man absoluter harter Salary Cap.
Ja, aber nicht hart, weil es Durchlässigkeiten gibt.
Also ja, mit den Ausnahmen.
Genau, ja. Genau. Aber es gibt Ausnahmen, das heißt, die Clubs können bei Einzelspielern sagen, wir wollten hier eine Ausnahme.
Ja.
Es nimmt dann graduell, schwächt es ab. Der eine oder andere hat vielleicht den Begriff Second Upfront schon mal gehört. Das heißt, die NBA bestraft quasi mit jeder Ausnahme, die man macht. Je weiter man sich vom Deckel entfernt, umso härter sind die Restriktionen, die man dann erfährt.
Das sind die Luxury Taxes dann.
Luxury Taxes und da gibt es dann Einschränkungen bei Draftrechten und so weiter.
Ach so, okay, das ist dann auch komplex.
Ja, ja, es wird.
Aber fördert, soll alles die Ausgeglichenheit fördern, die Competitive Balance fördern.
Soll alles die fördern und also jetzt im Beispiel gesprochen, der letztjährige Champion, die Oklahoma City Thunder, haben jetzt in der aktuellen Offseason einige Veränderungen am Kader vorgenommen, die sich sportlich nicht erklären lassen, was nach europäischen Maßstäben sportlich, wo man sagen würde, warum das? Und der einzige Sinn ist, einfach unter bestimmten Schwellenwerten zu bleiben und sich auch für die Zukunft finanziell nachhaltig aufzustellen. So.
Aha. Und die nehmen dann sozusagen sportlicher Misserfolg kurzfristig in Kauf.
Genau. Also, oder nicht Misserfolg, aber sie schwächen den Kader bewusst, weil sie sagen, okay, wir müssen versuchen,
uns jetzt zu konsolidieren.
So, weil sonst wissen wir, dass in 1, 2, 3 Jahren die Folgen regulatorisch für uns so gravierend sein würden, dass wir dann keine Chance mehr haben, hinreichend wahrscheinlich die Spitze mitzuspielen.
Mhm. Mhm. Und würdest du sagen, dass das dann halt auch Ausfluss dieses Entertainment-Ansatzes ist, der in den USA vorrangig ist? Oder würdest du sagen, das ist halt vernünftig, auch aus sportlicher Perspektive, um langfristig gut, besser arbeiten zu können?
Na, ein bisschen hat es da einen Shift gegeben. Angefangen haben diese Salary Caps mal aus Gründen der finanziellen Gesundheit. So, jede Liga muss natürlich sicherstellen, dass, oder anders, im normalen Wirtschaftsleben ist die Insolvenz eines Teilnehmers am Wirtschaftsleben völlig normal, ein Problem
und,
für seine
erleben es ja auch immer wieder im Fußball mit Insolvenzen. Also es ist natürlich der Super-GAU. Uerdingen war Chaos und auch in der Tugutu München.
Ja.
Das ist jüngere Vergangenheit und das darf natürlich nicht passieren, weil es den Wettbewerb komplett verzerrt dann.
So, und das war der Ausgangspunkt, warum die NBA angefangen hat mit Salary Caps. Also sie wollten sicherstellen, dass das finanziell tragbar bleibt für die Clubs, weil natürlich im Wunsch nach größerem sportlichen Erfolg es sehr nahe liegt, ökonomische Anstrengungen zu unternehmen, die vielleicht nicht durch ein entsprechendes Ertragsmodell gedeckt sind.
Ja.
Meine These ist, dass das vielleicht der Fall werden könnte, wo dieses Thema Salary Caps für den europäischen Fußball mal spannend werden könnte. Nicht aus Gründen der Wettbewerbsgleichheit, sondern weil vielleicht der Fußball sonst nicht mehr finanzierbar ist. Im Beispiel gesprochen, beim Nachtisch liegt das aktuelle Kicker-Sonderheft. Ich habe gelesen, dass zum Beispiel Borussia Dortmund seines Zeichens immerhin der Vizemeister sagt, okay, wir müssen immer wieder auch Erlöse generieren. Und wenn der wirtschaftlich zweitstärkste Verein der Republik sagt, okay, wir müssen immer wieder Spielererlöse generieren, spricht das dafür, dass die aktuellen Erlösmodelle nicht hinreichend nachhaltig sind, was dafür sprechen könnte, dass das Gehaltsdecke geben muss, aber nicht aus Gründen der Wettbewerbsgleichheit, sondern schlicht, um das Ganze tragfähig zu halten für alle.
Ja, man sieht es ja an den Beispielen Barcelona oder Chelsea auch oder jetzt die ganzen englischen Clubs, die mit arabischem Hintergrund, dass es nicht nachhaltig ist. Und da muss es aus meiner Sicht irgendwelche Regeln geben, die diese Ausschläge nach oben wenigstens irgendwo begrenzt.
Ja. Auch das Thema Super League, was ja vor einigen Jahren noch heiß diskutiert wurde, war von dem Wunsch getrieben, mehr Geld zu verdienen, unzweifelhaft, aber ich glaube ganz stark auch, gerade aus Spanien, von dem Wunsch, zu einer, wie auch immer gearteten, nachhaltigeren Finanzierung zu kommen, als sie aktuell ist. Ja.
Okay, jetzt übertragen nochmal. Salary Cap für die Bundesliga. Was ist da dein dein Take dazu?
In der rechtlichen Bewertung würde ich mich gerne enthalten, weil ich kein Kartellrechtler bin.
Ja. Aber ist es rein praktisch überhaupt möglich? Denkbar natürlich schon, aber würde es für die Bundesliga Sinn machen?
Meine These ist, dass es keinen Sinn macht, weil eben die Bundesliga auch international eingebunden ist und das ist immer der Trade-off, den man gehen müsste. Wir würden den heimischen Wettbewerb ausgeglichener gestalten und gleichzeitig würden wir das erkaufen mit einer schwächeren Wettbewerbsposition der deutschen Teilnehmer an internationalen Fußballwettbewerben, die jedenfalls von denen nicht gewollt ist. Und die Frage ist dann, ob man das insgesamt will.
Ja.
Die These eher nein.
Also entweder auf europäischer Ebene versuchen zu regulieren, das wäre eine Möglichkeit, oder halt die Salary Caps so hochsetzen, dass es die Wettbewerbsfähigkeit auf europäischer Ebene nicht berührt, aber das ist utopisch für die kleineren deutschen Vereine.
So, ja, dann ist der Effekt null.
Ja. Alright. Dann gehen wir nochmal kurz zum Draft-System und der juristischen Bewertung. Wie wäre das aus europarechtlicher Sicht mit Berufsfreiheit der Spieler zu vereinbaren?
Ja, auch da meine ich, die These des Buches, dass halt ein Sportsystem historisch immer wächst. Und in Europa ist ja so, dass die Clubs ihre Spieler selber ausbilden. Plus dieses Draft-System, wie es die NBA hat, funktioniert nur deshalb, weil die gesamte restliche Basketballwelt darauf Rücksicht nimmt. Ja? Weil also ein Spieler in der deutschen Liga sagt, okay, ich unterschreibe bei euch, aber klar ist, wenn ich gedraftet werde, dann spiele ich woanders. Und das funktioniert nur deshalb, weil die deutschen Clubs mitmachen. Für den Fußball meine ich praktisch kaum denkbar, dass alle anderen Ligen so viel Rücksicht auf eine andere Liga nehmen würden, kann ich mir schlicht nicht vorstellen.
Ja, sehe ich auch nicht. Also auch da rein praktische Gründe oder historische Gründe, die das verhindern oder die Einbindung in andere Systeme oder dieses Zusammenspiel UEFA.
Ja.
Der europäische Transfermarkt ist auch sozusagen einzigartig in seiner Funktionsweise. Wie ist es nach aktuellem Stand? Überwiegt da aus deiner Sicht die wettbewerbsfördernden Elemente, also Talentausgleich, Anreize für Ausbildung oder eben die negativen Elemente, dass es eben, dass reiche Clubs sich die besten Spieler immer holen können?
Ich glaube, dass es sehr schnell und sehr einfach ist, Sachen zu kritisieren. Und gleichzeitig muss man sich vielleicht mal bewusst machen, dass in Europa jedenfalls auf Vereinsebene der beste Fußball der Welt gespielt wird. Nirgendwo auf der Welt gibt es so eine hohe Dichte an Fußballtalenten, und zwar Talente aus aller Welt. Und das hat auch was damit zu tun, dass hier viel Geld verdient wird und viel Geld im Umlauf ist, aber sicher auch was mit dem Transfersystem, was dazu führt, dass diese Talente allokiert werden können. Gleichwohl habe ich ja schon gesagt, dass ich meine, dass die Stärke des Fußballs allgemein und der Bundesliga im Besonderen auch damit zusammenhängt, dass es eine Form von Verwurzelung und von Identifikation gibt. Und da ist schon die Frage, ob auch der Transfermarkt alles mitmachen muss oder ob es sich manchmal auch der Entwicklung helfen würde und der Verankerung des Fußballs in der Gesellschaft helfen würde, wenn gewisse Auswüchse des Transfersystems etwas kleiner gehalten würden.
Mhm. Ja. Finde ich super interessant, dein Statement, weil es ist ja tatsächlich so. Also wir haben mittlerweile, wenn man so will, 8 professionelle Ligen in Deutschland, wenn man die 5 Regionalligen als Profiliga bewertet, was ich immer tun würde, weil die Jungs ihr Lebensunterhalt hauptsächlich mit Fußball verdienen.
Ja.
Und es ist schon stark. Und die Unterschiede sind ja gar nicht so groß in der Qualität zwischen, also natürlich sind sie groß. Es gibt nur wenig Topspieler in Deutschland oder in der Bundesliga, aber da ist ja doch eine große Zahl von Profifußball in Deutschland, und das ist natürlich mit der Qualität der Ausbildung hängt das auch zusammen. Natürlich kann man immer sagen, könnte noch besser sein, aber im Prinzip ein paar tausend Jungs und Mädchen verdienen ihr Geld mit Fußball in Deutschland. Das ist stark.
Unzweifelhaft. Und ich glaube, vielleicht müssen wir einfach unterscheiden zwischen sowas wie einer Ausbildung in der Breite. Die führt halt zu den paar Tausend. Wir beide hoffen, glaube ich, dass der neue Bundestrainer noch weitere Impulse gibt, dass die Ausbildung in der absoluten Spitze uns vielleicht auch wieder hinbringt,
dass Absolut. Wir
WM- und EM-KO-Spiele in etwas größerer Zahl genießen können.
Ja, ja, ja. Dazu noch die Frage, weil es aktuell immer noch ist, die Auswirkungen des Diarra-Urteils des EuGH. Hast du dich damit beschäftigt?
Ja, du hast ja da sehr prominent auch selber zur Stellung genommen. Ja, ich glaube, dass in dem Moment, und weil Sport relevant ist, wirtschaftlich relevant ist, Massen bewegt, es immer zu Anpassungen kommen wird und kommen muss. Aber ich glaube an leichte Evolution und weniger an Revolution.
Mhm. Na, ich bin gespannt, wie das weitergeht. Weil wenn man diese Maßstäbe streng anlegt, dann würde ich schon sagen, dass die Ablösesummen in Zukunft sich an Vertragsdauer und mögliche Gehaltsgrößen nach unten anpasst. Dass es nicht mehr Ablösesummen jetzt wie Diamond mit 120 Millionen geben wird. Ich bin sehr gespannt.
Das ist ja das Schöne am Sport. Wir schauen, was kommt.
Ja. Auch da noch in diesem Feld Transfer-System Ausbildungsentschädigung und Solidaritätsmechanismen, die stellst du auch da in deinem Buch. Wie würdest du die bewerten? Sind sie Schutzmechanismus oder ein Hindernis für die Spielermobilität?
Also mein Buch geht es ja um Wettbewerbschancen und dazu sind schlicht die Zahlungen und die Summen, wie ich sage, zu gering. Ja, von so haben die nach meiner These, auf die Wettbewerbsgleichheit eher einen geringen Einfluss. Gleichwohl, und das kommt ja in unserem Gespräch eigentlich ganz schön raus, stärken sie natürlich die Bindung des Fußballs an die Basis und insofern, glaube ich, sind sie dafür ein schönes und gutes und passendes Instrument in Punkt auf die Wettbewerbsgleichheit, aber eher zu analysieren.
Ja. Ja, interessant, weil es gibt ja auch so ein, das ist, glaube ich, den wenigsten bekannt, so eine Vereinbarung zwischen den NLZ-Clubs, dass Spieler von einem NLZ zum anderen nur mit erhöhten Ausbildungsentschädigungen wechseln dürfen,
ja.
Was dann wieder dieses Hindernis auch höher setzt für die Jungs, die wechseln wollen,
ja.
Aus sportlichen Gründen. Und ja, also da sollte man nochmal vielleicht mehr Transparenz reinbringen.
Und meine Erfahrung ist auch, halt auch, sowas trägt halt immer nur so lange, wie alle mitmachen. Ne? Es gab durchaus der Fall Florian Wirtz, wo dann auch die Kölner mal gesagt haben, also da gab es wohl eine Vereinbarung zwischen Köln, Leverkusen, Mönchengladbach, wir werben uns gegenseitig Talente.
Ja. No Poaching ist auch schwierig.
So, ja, und wenn es dann doch einer tut, dann zerbricht sowas auch schnell. Das ist eben der Unterschied. Wenn man sich mit vielen dem Ausgangspunkt freien Marktteilnehmern bewegt und nicht wie die NBA in einer geschlossenen Box
unterwegs ist. Ja. Noch ganz kurz zu den Themen FFP und Financial Sustainability. Also FFP, Financial Fair Play, das abgelöst wurde jetzt durch Financial Sustainability. Wie trägt das zur Wettbewerbsbalance eigentlich bei in dem Rahmen?
Naja, es sind Versuche Europas. Das ist, glaube ich, rausgekommen vorhin, dass die NBA deutlich stärker die Auswirkungen wirtschaftlicher Stärke auf den Wettbewerb reguliert als bisher. In Deutschland, Europa war die große Hoffnung, dass das FFP und jetzt die Financial Sustainability.
Kannst du es vielleicht auch nochmal für die Hörer erklären, nochmal die zwei Begriffe und was eigentlich der Unterschied jetzt ist?
Naja, der Ausgangsgedanke ist, wieder, wie schaffen wir es, dass die Teilnehmer am Wettbewerb nur einen vertretbaren Teil dessen, was sie ökonomisch aufwenden können, auch in ihre Spielerkader investieren. Und das hat man versucht, indem man definiert hat, was sportrelevante Erlöse sind und dann eine sogenannte Break-Even-Rule geschaffen hat, um darin zu zeigen, okay, und bis zu diesem oder jenen Grenze dürft ihr Geld für eure Spieltagskarte oder für eure Kader ausgeben. Es ist sicher ein Versuch. Man sieht, glaube ich, aktuell, dass es strukturell bewahrend ist, weil es natürlich Beispiele wie aktuell Paris, wovon vor 15 Jahren noch alle die Schultern zuckten und heute sind sie zweimaliger Champions-League-Sieger, verhindert heutzutage. Und wie bewahrend das ist, sieht man am Beispiel von Newcastle United, die Fans im Norden Englands hatten sich auf rauschende Champions League-Nächte und große Triumphe gefreut und müssen jetzt sehen, dass es gar nicht so einfach ist, weil sie doch immer mal wieder Spieler verkaufen müssten, obwohl staatliches Geld dahinter ist.
Okay, kurz noch aktuelles Thema mit der Rolle von FIFA-Präsident Gianni Infantino. Siehst du hier ein echtes Governance-Problem bei der FIFA? Oder ist es, schließt du den Kreis jetzt, oder ist es tatsächlich auch der Preis, den man für das Ein-Platz-System zahlen muss und für die Regeln, dass eben auch kleine Verbände eine Stimme haben in diesem ganzen Konstrukt, was ja aus deutscher Sicht immer kritisiert wird, aber eigentlich ein demokratisches Element ist?
Na, im Ausgangspunkt würde ich sagen, dass gerade wenn wir ein Platzprinzip haben und gerade wenn wir monolithischen Weltverband haben, bräuchte ihr eigentlich gerade starke Governance-Strukturen. So, ja? Und es ist immer ein Fehlverständnis, was wir auch im Staatlichen haben, dass wir sagen, Demokratie erschöpft sich im Wahlakt. Also in dem Moment, wo jemand gewählt ist, kann er machen, was er will. Nein, da brauchen wir gerade
starke absolut Checks and Balances.
Governance-Strukturen. Und das, was jetzt gerade passiert, ich bin gespannt, wie es ausgeht. Für mich ist das Spannende daran, dass starke Governance-Strukturen natürlich nicht dadurch entstehen, dass jemand an die Spitze eines Verbandes kommt und sagt, ich schaffe jetzt starke Governance-Strukturen, sondern dazu wird er in aller Regel qua historischer Einsicht oder durch Vetospieler gedrängt. Ja, und das ist meine Hoffnung, die ich habe, unabhängig von der Person Gianni Infantino, dass der Druck, der jetzt entsteht, jedenfalls zu besseren Strukturen führt und dass es dann insgesamt hoffentlich zu Entscheidungen führt, die mehr im Sinne des Fußballs sind. Klammer auf. Wobei ich die Kritik an Infantino in ganz vielen Teilen teilen würde. Beispiel der Fall Balogun.
Können wir nach Hause gehen, wenn das Schule mal.
So, für mich, also so gar nicht zu rechtfertigen. Andererseits, vielleicht soll man nicht nur kritisieren, wir vergleichen hier die Bundesliga und die NBA, ist es vielleicht auch einfach sehr, sehr smart, sich in der aktuellen Zeit mit den aktuellen Gegebenheiten das größte Ereignis, was der Weltfußball hat, in den weltweit größten Entertainment-Markt einmal zu geben und den Fußball weltweit auf dem US-Markt zu präsentieren, war vielleicht eine starke Entscheidung, was nicht heißt, dass alles, was damit zusammenhing, richtig und gut war.
Ja, ja, starkes Plädoyer, unterstreiche ich sofort. Trotzdem noch die Nachfrage, wie kann es sein, also dass, okay, FIFA, monolithischer oder ja, Monopol-Weltverband, aber jeder in der Welt ruft Compliance. Und in der FIFA sind solche Strukturen und solches Missmanagement oder Skandale möglich. Wie kann das sein? Also die eigentlich ist doch die Compliance da angelegt und es gibt ja Ethikkommissionen, es gibt die ganzen Richtlinien in der FIFA. Wie kann es sein, dass Infantino dennoch da durchkommt? Ist vielleicht ein bisschen naiv, aber wieso gibt es da keine Staatsanwaltschaft?
Meine Geschichtslehrer haben immer gesagt, die Weimarer Republik ist gescheitert daran, dass es in der Demokratie zu wenig Demokraten gab. Vielleicht ist es so, dass ein System, und das wissen wir Juristen ein bisschen besser als viele andere, immer nur so gut ist wie die Menschen, die es mit Leben füllen, beziehungsweise wie der Wille derer ist, sich an die Regeln zu halten und auch entsprechende Vetos zu akzeptieren.
Ja, einverstanden. Noch kurz Zukunft des Vereinsmodells habe ich mir noch aufgeschrieben hier. Wie siehst du das? Kann das europäische Vereinsmodell, oder das ist ja eigentlich auch eine deutsche Ausprägung, wo gibt es denn eigentlich Vereine im deutschen Sinne, in Österreich noch?
Dann wird schon bald.
Also hat dieses deutsche Modell noch eine Zukunft oder wird unvermeidlich alles in kommerzielle Franchise-Ligen wandern, wie es jetzt auch teilweise schon im E-Sport passiert oder jetzt im American Football in Europa. Wie siehst du da die Zukunft?
Ich glaube, dass die Frage weniger relevant werden wird, ob man als Verein unterwegs ist oder als Kapitalgesellschaft, sondern dass die Fragen der Zukunft eher die sind, wie Sport und Wettbewerb organisiert ist. Und das unabhängig von Vereins, GmbH, was auch immer, Strukturen, sondern eher die Frage ist, okay, welche Rolle spielt Wettbewerbsgleichheit, welche Rolle spielt Nachwuchsgewinnung, welche Rolle spielen Medienrechte, welche Rolle spielt auch das Interesse der Zuschauer an der konkreten Art des Wettbewerbs. Im Beispiel gesprochen, in meiner Kindheit wäre es unvorstellbar gewesen, dass es Ligen neben der Bundesliga gibt. Heute gibt es sowas wie Baller League und so weiter. Du weißt das ganz bestimmt noch viel genauer.
Ich bin gespannt, was sich da in Zukunft tun wird.
Ja, also dass es unterschiedliche Formate und Ansätze gibt, keine Frage. Trotzdem, dieses Vereinsmodell in Deutschland ist ja immer noch ganz wichtig, obwohl ich teile, dass, also ich weiß gar nicht, ob das, du das jetzt gemeint hast, kannst du gleich nochmal sagen, aber dieses Ehrenamt, das stirbt, glaube ich, aus, beziehungsweise ist nicht mehr zeitgemäß, weil man nicht mehr genug Menschen findet, die bereit sind, sich in einem Verein ehrenamtlich zu engagieren. So schade es ist, aber ich will es auch niemand mehr zumuten, es zu tun, ja. weil es in keinem Verhältnis mehr steht, Aufwand und Ertrag, beziehungsweise den Dank, den man bekommt oder den Undank, den man bekommt. Insofern sehe ich das, was du sagst, aber das bedeutet ja eigentlich, dass der Gesetzgeber sich überlegen müsste, wie er für Kapitalgesellschaften Anreize schafft, um so eine Art gemeinnützige Arbeit in Kapitalgesellschaften mehr zu honorieren.
Für einen Profisport kann das so sein. Ich würde gerne eine zusätzliche Ebene einbauen. Sport wird, und gerade auch jetzt in unserem Gespräch, natürlich oft kommerziell gedacht, aber Sport hat natürlich eine viel, viel größere und viel stärkere Wirkung. So, und eine meiner Thesen ist, dass der Fußball eben gerade von dieser Verankerung in der örtlichen Gesellschaft lebt. Und ich
absolut,
glaube,
das ist immer auch meine These, diese Verbindung ist so wichtig, dass man als Junge oder als Mädchen in einem Verein anfängt und erst dann sozusagen irgendwann diese Brücke in den Profifußball kommt und da diese direkte Verbindung besteht.
Das ist das. Das hat auch eine ökonomische Komponente, ne? Weil ich glaube, Uli Hoeneß hat mal gesagt, die Leute wollen Bayern gegen Nürnberg sehen und am Wochenende, unter der Woche Bayern gegen Inter Mailand. Ja. Nicht so.
Ja.
Da bin ich, und ich glaube aber auch, dass Sport darüber hinaus ganz oft auch eine Keimzelle für Demokratie sein kann. Ja, zu lernen, dass man Sachen miteinander erlebt, andere Meinungen zu akzeptieren, Entscheidungen gegen sich zu akzeptieren. Und diese Komponente darf bei allen Überlegungen nicht nie zu kurz kommen.
Ja. Alright, Lars, dann sind wir fast am Ende. Ich habe noch an dich drei Fragen. Einmal, wenn du drei konkrete Reformvorschläge hättest jetzt für die DFL oder wie es jetzt neuerdings heißt, für die Bundesliga, um die Competitive Balance zu verbessern, welche wären es?
Also in unserem Gespräch ist herausgekommen, dass viele Sachen ganz schwierig sind, weil wir eine europäische Einbindung haben und weil der Fußball gewisse Eigengesetzlichkeiten hat, die vielleicht auch schwer zu regulieren sind, was tatsächlich eine meiner Kernthesen Erkenntnisse ist, ich glaube, dass man an der Stellschraube Spielerleihen und Rückkaufklauseln drehen sollte. Ich erkläre das vielleicht kurz für die Hörer. Es ist so, dass in der Fußball-Bundesliga, wenn Sie ein junges Talent sind und Sie heuern bei einem Verein an und der Verein sagt, hör zu, wir glauben an dich, du bist in naher Zukunft bist du ganz bestimmt bei uns gesetzt, aber jetzt gerade brauchen wir dich noch nicht, dann kann man sich verleihen lassen. Also spielt man ein halbes Jahr, ein Jahr, anderthalb Jahre, wie lang auch immer, bei einem anderen Club. So, und das führt dazu, für das Talent, dass es gar kein Problem ist, schon sehr früh sich einem Club anzuschließen, weil man immer die Gewähr hat, anderswo Spielzeit sammeln zu können. Und für den abgebenden Club führt es dazu, dass man sich sehr früh und zu dem Zeitpunkt noch günstig Talente sichern kann. Und ihnen dann anderswo Spielpraxis gewährt, aber in der Zeit, wo sie noch lernen, wo sie besser werden, das Risiko nicht hat, was mit möglichen Leistungsdellen einhergeht. Ich persönlich glaube, dass das ein Fehlanreiz ist. Im Beispiel gesprochen, in der NBA ist es so, ein Spieler gehört einem Club, ja oder nein. Der Club hat also die Wahl zu sagen, wir setzen jetzt schon auf dich und wir setzen voll auf dich. Und wenn er das nicht tut, dann muss er den Spieler abgeben. Das führt dazu, dass auch sehr, sehr talentierte Spieler dann zu anderen Clubs wechseln und dort gut werden, was dem Wettbewerb ganz sicher gut tut. Eines der prominentesten Beispiele ist ganz sicher James Harden, von dem sein damaliger Club, die Oklahoma City Thunder, wussten, dass er sehr, sehr gut sein würde. Aber sie konnten oder wollten damals nicht ganz auf ihn setzen. Er hat den Club gewechselt und wenige Zeit später der beste Spieler der Liga. Stellen wir uns das mal in Dortmund, München, Leipzig vor, kaum vorstellbar.
Ja, schön, dass du den Punkt nochmal angesprochen hast, weil das war eigentlich der Punkt, der mich am meisten überrascht hat. Und also wenn ich darüber nachdenke, ich glaube schon, dass das extrem hilfreich sein könnte, um das Ganze, um diese Wettbewerbsbalance zu verbessern, weil natürlich hat man dann als großer Club, wenn du diese Möglichkeit hast, wenn du diese Möglichkeit nicht mehr hast, dann ist es automatisch so, dass es sich besser verteilt einfach.
Man schafft einen Chaos-Moment, wenn man so will.
Genau.
Wo man sich entscheiden muss. Und aktuell, was ich lese an Transfermeldungen, wenn junge Spieler gehen, ist sehr, sehr oft eine Rückkaufklausel dabei.
Absolut.
Weil natürlich die ausbildenden Clubs sicher sein wollen, dass sie da wieder drauf zugreifen können. Aber das perpetuiert halt eine gewisse Wettbewerbsposition. Und wenn man das auflösen könnte, glaube ich, wäre mit, ich behaupte, überschaubar regulatorischem Aufwand.
Ja, die Eingriffsschwelle wäre halt auch relativ niedrig. Ja. Also wenn man jetzt an Einschränkung der Berufsfreiheit denkt, wie man es rechtfertigt, dann sind wir wieder bei dieser Förderung des sportlichen Wettbewerbs.
Genau.
Oder Integrität des sportlichen Wettbewerbs. Und das halte ich für verhältnismäßig.
Natürlich beschränkt es Arbeitnehmerfreizügigkeit und so weiter, aber nur ein Stück weit, weil ja der Transfer als solcher nicht untersagt wird, sondern nur eine gewisse Modalität des Transfers. Das wäre so.
Aber weißt du, ob es da empirische Forschung schon oder empirische Untersuchungen gibt zu dem Thema? Also wie stark jetzt große Clubs davon profitieren, wenn sie sowas in die Verträge reinschreiben und diese Spieler in jungen Jahren binden und so sich einen weiteren Vorteil verschaffen?
Empirische Forschung kenne ich nicht, aber ich betrachte, dass es alle tun. So,
ja? Genau.
Und betrachte, das spricht davon ausgehend, dass da Experten am Werk sind, davon ausgehen, dass es so ist. Plus, wenn wir sehen, wo sich die Ablösungen hin entwickeln, ist es ja eine logische Überlegung, ja? Spieler günstig auszubinden, bilden dann abzugeben und sie aber zu moderaten Preisen zurückzuholen, um sie dann mit großem Transferwert weiter zu veräußern oder selbst sich der sportlichen Leistung die zu genießen.
Ja. Letzte Frage. Blick in die Zukunft in 5 Jahren. Was erwartest du? Eine Annäherung des europäischen Fußballs an das amerikanische Modell? Oder werden sie verschieden bleiben oder umgekehrt?
Ich glaube, dass sich beides ein Stück weit annähern wird. Es gibt in der NBA, also es ist anders, in der öffentlichen Diskussion heißt es sehr häufig, ja, unser Sport wird immer amerikanischer und wir folgen dem amerikanischen Modell. Ich glaube, das stimmt in der Singularität nicht. Wenn wir in die USA gucken, hat die NBA vor einigen Jahren den NBA Cup eingeführt, vergleichbar mit dem Ligapokalsystem, wie es das in England gibt. Ich weiß nicht, was den Commissioner Adam Silver bewogen hat, das zu tun. Ich behaupte, es kann eine Anleihe aus dem europäischen Sportmodell sein.
Ja.
Wenn wir darüber nachdenken, dass die Amerikaner die NBA jetzt überlegt, die NBA Europe zu starten, vielleicht gibt es irgendwann internationale Basketballwettbewerbe. Also ich vermute, dass sich beides ein Stück weit angleichen wird, hoffe aber, dass sie beide gleichwohl ihre Eigenheiten bewahren, die sie so spannend haben.
Das lassen wir so stehen. Danke, Lars, für den Besuch bei uns. Ich darf hier nochmal Werbung für sein Buch machen, Sportliche Wettbewerbe in der Fußball-Bundesliga und der NBA im Vergleich. Es erschienen im Burberg Verlag, hat 128 Seiten und ist wirklich sehr gut zu lesen, auch für Nicht-Juristen. Also vielen Dank für deinen Besuch, hat mir große Freude gemacht.
Der Dank ist meinerseits, merci und gern bis zum nächsten Mal.
Ciao, ciao, bis zur nächsten Folge. Ich hoffe bald mit Fabian und Robert. Ciao.
Der Sportrechts-Podcast Liebling Bossmann wurde Ihnen präsentiert von Borberg, juristische Fachmedien, digital und print.